Auf der Amalfitana, die Traumstraße Italiens. Ein Beitrag von 280 Countries. Die Steilküsten der Halbinsel Sorrent sind von atemberaubender Schönheit. Die göttliche Küste im Süden, die Costiera Divina, zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und wird von der schönsten Küstenstraße Italiens erschlossen, der Amalfitana. Anreise nach Sorrent, erster Tag. Wir nehmen den Lufthansa-Flug LH4050 um 9.10 Uhr von München nach Neapel. Der Flug wird von Air Dolomiti durchgeführt, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Lufthansa Group. Uns wird nicht langweilig bis zu unserer Ankunft in Kampanien, haben wir doch bei herrlichem Wetter beim Überflug eine grandiose Aussicht auf Innsbruck, den Alpenhauptkamm, die Dolomiten und die Brenta, später auf den Lago di Bolsena kurz vor Rom und schließlich beim Landeanflug auf den Vesuv. Wir nehmen nicht den direkten Bus von Corriere Viaggi nach Sorrent, sondern den Flughafenbus Alibus zur Piazza Garibaldi. 100 Meter südlich des Hauptbahnhofs startet die Regionalbahn Ferrovia Circumvesuviana, die Neapel mit vielen Ausflugszielen verbindet. Auf der Fahrt von Neapel nach Sorrent entlang des Golf von Neapel hält der Zug auch in Ercolaneo, Carvi. Hier unterbrechen wir unsere Anreise, um die Ausgrabungen von Herculaneum zu besichtigen. Der Eingang ist nur gut 400 Meter von der Station entfernt und der Stationsvorsteher ist so freundlich, für die Zeit unseres Aufenthalts unser Gepäck zu verwahren. Über unseren Besuch hier berichte ich ganz am Ende dieses Beitrags. Am späten Nachmittag erreichen wir dann Sorrent, eine Gründung der Phönizier aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Wir laufen die 500 Meter zu unserem Hotel Si Teresa zu Fuß und beziehen dort unser Zimmer. Das Abendessen findet in traditionellem Rahmen statt. Es gibt ein schmackhaftes Drei-Gänge-Menü, das von den beiden freundlichen und umsichtigen Kellnern aufgetragen wird. Auf der Amalfitana, eine Wanderung von Monte Pertuso nach Positano. Zweiter Tag. Heute lassen wir uns über die Traumstraße Italiens chauffieren. Die Amalfitana verbindet Sorrent mit Positano, Amalfi und Salerno. Vor dem Bahnhof steht schon der Linienbus. Wir nehmen auf der rechten Seite Platz, um den besten Ausblick auf die steil abfallende Küste und den Golf von Salerno zu haben. Der Bus überquert zunächst einen Höhenrücken, um uns auf die Südseite der Halbinsel zu bringen. Etwa 100 Meter über dem Meer führt die kurvenreiche und meist schmale Straße am Felshang entlang. Nach 50 Minuten erreichen wir Positano und steigen an der Haltestelle Chiesa Nuova aus. Von hier verbindet ein kleiner lokaler Bus Positano mit dem Bergdorf Monte Pertuso, das wie ein Adlerhorst über Positano thront. Von hier wandern wir auf einem fantastischen Treppenweg über ca. 1500 Stufen, die 350 Höhenmeter hinunter zur Kirche Santa Maria Assunta im alten Zentrum von Positano. Am Wegesrand stehen Zitronenbäume und betören uns mit ihrem Duft. Unterwegs haben wir immer wieder einen herrlichen Ausblick auf die schroffen Berge, das smaragdgrüne Tyrrhenische Meer und das malerisch an den Hang gebaute ehemalige Fischerdorf. Ich habe das Empfinden, dass die Welt in Positano senkrecht steht, staunte John Steinbeck einst. Über der Kirche Santa Maria Assunta mit ihrer bunten Majolika-Kuppel mit gelben, grünen und blauen Kacheln ragen übereinander geschachtelte Häuser mit rosa, ockerfarben und weißen Fassaden empor. Dazwischen winden sich Gassen und Stiegen den Hang hinauf, gesäumt von wildem Wein, Bougainvillea und Hibiskus. In den Häusern findet man kleine Hotels und Pensionen, Restaurants, Boutiquen, Keramikläden und Werkstätten. In Souvenirläden kann man den Limoncello-Likör, Seife und Duftöle kaufen, hergestellt aus Amalfi-Zitronen. Ihr intensives Aroma und ihre Größe unterscheiden sie von gewöhnlichen Zitronen. Unterhalb der Kirche liegt der kleine Strand von Positano, der im Hochsommer sicher überlaufen ist. Wir verlassen den Ortskern auf der Via Cristoforo Colombo in östlicher Richtung. Vor der Weiterfahrt kehren wir in einem Terrassenrestaurant ein, erfreuen uns über ein mediterranes Mittagessen und genießen den Blick auf Positano. Am Ende der Straße an der Einmündung zur Amalfitana steigen wir an der Haltestelle Positano Sponda in den nächsten Linienbus Richtung Amalfi ein. Auf der Amalfitano über Braiano weiter nach Amalfi. Herrschaftliche Anwesen mit hellblauen Swimmingpools, beschattet von Pinien und Zypressen, säumen jetzt die Steilküste. Viele Prominente bevölkerten diesen Küstenabschnitt. Neben John Steinbeck waren dies Lord Byron, Patricia Highsmith, Pablo Picasso, Tennessee Williams, Alberto Moravia, Elizabeth Taylor und Richard Burton. Vor der Küste liegen drei Felsinseln, die Ligalli. Der Tänzer Rudolf Nureyev kaufte sich die Inseln im Jahr 1989, um seinen Lebensabend hier zu verbringen. Er lebte in einer Villa, die Le Corbusier gut 50 Jahre vorher umgebaut hatte. An der Klippe Scoglio dell'Isca vorbei erreichen wir Braiano. In diesem pittoresken Küstenort hatten ab dem 13. Jahrhundert die Dogen von Amalfi ihre Sommervillen. Heute bieten gut ein Dutzend Hotels hier ein Quartier. 5 Straßenkilometer weiter auf der Amalfitana. Hier führen Stufen hinunter zum Meer. Unten kann man eine kleine Bootsfahrt ins Innere der Smaragdhöhlen Grotta dello Smeraldo unternehmen. 50 Minuten nach unserer Abfahrt in Positano erreichen wir schließlich die namensgebende Stadt der Traumstraße Amalfitana. Der Busbahnhof von Amalfi befindet sich am kleinen Hafen der ehemaligen Seerepublik. Schon früh widmeten sich die Bewohner dem Seehandel. Im Jahr 846 schickte die Stadt von hier aus Schiffe zur Verteidigung Roms. Mit den ersten Herzögen wurde die Seerepublik Amalfi ab 958 zum mächtigen Handelszentrum zwischen Orient und Okzident. Arabische Reisende schilderten Amalfi als reich und glanzvoll. Seine Reeder und Kaufleute dominierten den Seehandel rund um das Mittelmeer über ein Jahrhundert lang, bevor sie von der Konkurrenz aus Pisa und Genua überflügelt wurden. Am Felshang über dem Hafen ragen in drei Etagen mehrstöckige Häuser empor, gekrönt von der 1082 erbauten Kirche St. Blasius, San Biagio. Östlich führt ein Tor in die enge Altstadt. Die Gasse weitet sich am Domplatz. Eine Freitreppe mit 62 Stufen führt hinauf zur Kathedrale St. Andreas. Sie ist zweiteilig. Der ältere Teil besteht aus der Kruzifixbasilika mit einem Kern aus dem Jahr 595 und der neuere aus einer großen dreischiffigen Basilika, erbaut um das Jahr 1100 im romanischen Stil. 120 schlanke Säulen fassen den schönen Paradieskreuzgang ein, der im 13. Jahrhundert als Friedhof für amalfitanische Edelleute errichtet wurde. In der Krypta werden seit 1208 die Gebeine des Apostels Andreas aufbewahrt. Die Grabstelle des Heiligen wurde im 17. Jahrhundert ebenso barockisiert wie andere Teile des Doms. Bei unserem Rundgang durch den Ort bewundern wir die vielen bunten Auslagen der Obst- und Gemüsegeschäfte und erstehen eine Flasche Limoncello. Vor unserer Rückfahrt auf der Amalfitana nach Sorrent gönnen wir uns noch einen belebenden Cappuccino in einem der traditionellen Cafés. Sorrent, Aussichtsbalkon über dem Golf von Neapel. Sorrent liegt auf einem Tuffsteinplateau 50 Meter über dem Golf von Neapel und wirkt wie ein gigantischer Aussichtsbalkon. In der ersten Reihe stehen ehrwürdige Hotels aus der Belle Époque. Im Gegensatz zu den engen Ferienorten an der göttlichen Küste kann sich Sorrent ausbreiten. Obwohl sich unser Hotel Sea Theresa mitten in Sorrent befindet, blicken wir von unserem Zimmer auf einen ausgedehnten Weingarten, in dem die Weine Penisola Sorrentina DOC kultiviert werden. Nach dem Abendessen im Hotel bummeln wir noch auf dem Corso Italia ins Zentrum zur Piazza Angelina Lauro mit ihrem kleinen Park. Dritter Tag. Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Taxi die 2 Kilometer hinunter zur Marina Piccola, wo unsere Fähre auf die Insel Capri wartet. Unserem Aufenthalt auf der Insel habe ich einen eigenen Beitrag gewidmet unter dem Namen Capri im Spätherbst – ein Fest für die Sinne. In diesem Beitrag gehe ich nun etwas ausführlicher auf unseren Besuch am ersten Tag in der Stadt Herculaneum ein. Die letzten Stunden von Herculaneum – eine Recherche vor Ort. Auf der Anreise haben wir einen Stopp in Herculaneum eingelegt. Schon einige Wochen vor unserer Reise waren wir in unserer Heimatstadt München in der Ausstellung »Die letzten Stunden von Herculaneum« in der Archäologischen Staatssammlung. So sind wir auf die Besichtigung vor Ort schon bestens eingestimmt. Die Siedlung wurde von Griechen, Etruskern und Sanitern bewohnt, bevor sie im 4. Jahrhundert vor Christus an die Römer überging. Im Jahr 79 nach Christus brach der Vesuv aus. Damals löschte eine Schlammlawine und eine 500 Grad heiße pyroklastische Wolke jegliches Leben in Herculaneum aus. Danach wurde die Landschaft am Vesuv von einer bis zu 25 Meter hohen Schicht aus Asche und Bimsstein verschüttet. Die letzte ewige Nacht sei über die Welt hereingebrochen, berichtete der Augenzeuge Plinius der Jüngere an Tacitus. Herculaneum wurde 1709 beim Anlegen eines Brunnens wiederentdeckt, Jahrzehnte vor der Entdeckung von Pompeji. Freigelegt wurden unter anderem die Patrizia-Villa, heute Villa dei Papiri, von Lucius Calpurnius Piso, dem Schwiegervater von Gaius Julius Caesar. Wundervolle Fundstücke, Marmor- und Bronzeskulpturen, Papyrusrollen, Reliefs, Mosaiken und Alltagsgegenstände lösten den europäischen Klassizismus aus. Bildende Kunst, Kunstgewerbe, Mode und Architektur holten sich neue Anregungen. Der antike Stil war plötzlich en vogue. In Herculaneum sind durch die Schlammlawine, die sich über die Stadt ergoss, viele Dinge besser erhalten geblieben als in Pompeji, das nur von der giftigen Wolke und dem Ascheregen bedeckt worden ist. Darunter auch Holz, Papyrus, Keramik, Alltagsgegenstände, sogar Lebensmittel. Nach einer längeren Unterbrechung der Ausgrabungen wurde ab 1927 das südliche Viertel freigelegt. In diesem ehemaligen Wohnviertel befinden sich zum Meer hin ausgerichtete Villen mit verrannten und gut erhaltenen Wohn- und Schlafräumen inklusive der alten Möbel. Die Ausstattung dieser Häuser deutet auf einen gehobenen Wohlstand der Einwohner hin. Wegen der von vielen antiken Schriftstellern gepriesene Schönheit des Ortes mit dem prächtigen Blick über die Bucht von Neapel und seiner reinen Luft wurde Herculaneum gern als Sommerfrische von reichen römischen Familien gewählt. Im Jahr 1982 kam es dann am Strand zu einem neuen, aufsehenerregenden Fund. Die Bootshäuser mit hunderten Skeletten von Männern, Frauen und Kindern, die auf ihrer Flucht in Sekundenschnelle den Tod fanden. Diese vermittelten neue Erkenntnisse über Alter, Aussehen, Ernährung und Krankheiten der Einwohner von Herculaneum im Jahr 79. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.